Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich unglaublich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn ich habe so viele liebe Nachrichten bekommen zu diesem Podcast und mein kleines Herzchen ist gehüpft durch die Gegend, als wenn es ein kleines Pferdchen wäre und nicht ein Organ in meiner Brust. Das war alles sehr, sehr aufregend. Umso mehr freue ich mich, dass du jetzt immer noch dabei bist und dich dafür entschlossen hast, wieder einzuschalten. Denn heute ist das Thema, was, wenn ich nicht weiß, was ich werden möchte. Ich werde am Ende dieser Folge nochmal auf eure Nachrichten eingehen. Also wenn du dich dafür interessierst, bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal mit dem Thema an. Ich habe mir eigentlich schon immer Stress gemacht, was das angeht. Ich war schon als kleines Kind so, dass ich sehr große Pläne für mich selbst hatte. Ich wollte als Kind Ärztin werden. Ich habe mir so gedacht, wow, die Erwachsenen, wenn die über Ärzte reden, dang. Also das habe ich mir nicht gedacht, dang, weil das habe ich als Kind nicht gesagt. Aber ich habe mir so gedacht, wow, krass, Ärzte sind schon crazy Typen. Also die sind gut bezahlt, alle finden die toll und die sind hoch angesehen. Und es gibt Serien über diese Menschen, weil die so toll sind und das so spannend ist, der Job. Ich möchte Ärztin werden. Immer wenn bei uns in der Familie irgendjemand krank war und sei es nur Kopfschmerzen oder so gewesen, bin ich dann mit meinem Arztköfferchen angetanzt. Ich hatte sogar so eine Haube mit so einem fetten roten Kreuz und so ein weißes Köfferchen mit einem roten Kreuz drauf und ja, ich habe die Leute dann verarztet und es kam auch total gut an bei den Erwachsenen und ich habe so gedacht, yeah, ich habe meine Berufung gefunden. Das hat sich dann relativ schnell geändert, als ich irgendwann festgestellt habe, dass ich Blut relativ kacke finde. Ja, und dann sowieso in der Pubertät, ich weiß nicht, da habe ich mir dann nicht so viele Gedanken gemacht und habe auch in der Schule eigentlich immer nur das Allernötigste gemacht. Ich war so eine Person, die immer so Mittelmaß war. Ich war nie schlecht in der Schule, aber ich war auch nie besonders gut. Also in der Grundschule hatte ich immer nur Einsen und dann war so eine Zwei was Schlechtes. Aber so mit der Pubertät kam die Gleichgültigkeit und damit halt auch die Mittelmaßnoten. Und ich habe gedacht, ja, solange es läuft, läuft's, ne? Ja, aber dann hatte ich trotzdem diesen Druck gehabt. So in der 9. Klasse fing das so an. Welche Leistungskurse soll ich später mal nehmen? Welche eignen sich, wenn ich dies und jenes studieren möchte? Und was möchte ich denn mal studieren? Will ich überhaupt studieren? Und welche Kurse brauche ich? What? Das fing schon in der 9. Klasse an, Leute. In der 9. Klasse. Das war natürlich ein bisschen absurd, denn wie soll man in dem Alter wissen, was man mal werden möchte? Ich finde es halt auch so krass, weil ich hatte in dem Sinne ja noch ein Privileg sozusagen, dass ich noch so viel Zeit hatte. Aber es gibt ja genug Leute, die einen Hauptschulabschluss machen oder Realschulabschluss und sich dann in dem Alter wirklich entscheiden müssen, was sie machen möchten. Und das viel krassere Entscheidungen auf das eigene Leben hat, als ich damals mit meinen blöden Leistungskursen. Long story short, ich habe mich dann für Deutsch-Englisch-Erdkunde entschieden. Bei uns in der Schule war das bekannt als die Loser-Kombi, weil das sind so Sachen, die man halt irgendwie so ein bisschen kann. Erdkunde habe ich auch nur genommen, weil man kann halt nicht einfach das wählen, was man möchte. Es gibt so bestimmte Regeln. Ich hätte zum Beispiel jetzt, glaube ich, nicht Kunst nehmen können oder irgendwie sowas als drittes Fach. Ja, und das ist generell ganz lustig gewesen, denn Erdkunde, ich verlaufe mich in meiner eigenen Stadt und Deutsch, ich habe einen Sprachfehler. Englisch, ja gut, Englisch konnte ich. Von daher war das ganz interessant. Und ich wusste aber auch in meiner Abi-Zeit dann nicht, was ich machen möchte. Und da wurde die Frage dann immer dringender, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der Ernst des Lebens beginnt jetzt bald. Was soll ich denn werden? Was will ich denn werden? Und damals hatte ich auch so ein ganz absurdes Bild davon, wie das Erwachsenenleben aussieht. Ich habe so gedacht, okay, du machst jetzt dein Abitur, dann studierst du und dann fängst du deinen Job an und den machst du dann, bis du in Rente gehst, für den Rest deines Lebens. Das, wofür du dich jetzt entscheidest, wird den Rest deines Lebens für immer definieren und bestimmen und du wirst nur diese eine Sache machen. Ich glaube, das kommt davon, dass damals das halt ganz oft wirklich so war. Also meine Eltern zum Beispiel, klar haben die so gejobbt, aber dann so der erste richtige Job war dann auch der, den die den Rest ihres Lebens gemacht haben. Und ich glaube, das wurde mir so mitgegeben von zu Hause aus. Meine Eltern haben mir das nicht so gesagt. Die haben mir keinen Druck gemacht oder so. Das kann alles von mir selbst. Aber ich hatte so das Gefühl, das macht man so. Das ist so. Aber in dem heutigen Zeitalter, vor allem wo Internet so eine große Rolle spielt, ist alles viel schnelllebiger geworden. Und die wenigsten Verträge gehen über ein paar Jahre hinaus. Und es ist vollkommen normal, dass man den Job häufiger wechselt. Also nicht überall. Es gibt auch viele Leute, die immer noch eine Sache sehr, sehr lang machen. Aber das ist kein Standard mehr. Und das, wenn ich das damals gewusst hätte, hätte mir das einen riesigen Druck vom Herzen genommen. Ich hätte mir viel weniger Sorgen gemacht. Aber ja, ich habe damals Nachhilfe gegeben neben der Schule her. Ich habe in einer Grundschule gearbeitet und habe dort dann so mein Geld gespart. Ich habe auch in einem Schwimmbad an der Kasse gearbeitet und so. Ich habe lauter Sachen so gejobbt und habe halt lauter Geld versucht anzuhäufen und habe dann gedacht, okay, weißt du was, ein Auslandsaufenthalt hilft, sparst Geld und dann machst du erstmal Work and Travel. Es war auch mit Work and Travel so. Ich habe erst so gedacht, so, ich liebe Englisch. Aber ich kann Englisch schon. Ich bin nämlich mit 15 und 16, als ich 15, 16 war, war ich ein halbes Jahr in den Staaten und bin da zur Schule gegangen. Also mein Englisch war eigentlich gut genug und es gab keinen triftigen Grund, nochmal irgendwie nach Kanada oder so zu gehen oder Australien oder weiß nicht was, weil ich die Sprache ja eigentlich konnte. Und ich habe echt so gedacht, so, vielleicht gehst du nach Frankreich, aber irgendwie fand ich das dann doch doof, weil Französisch ist sehr schwer für mich. Das fiel mir immer sehr schwer, aber es wäre vernünftig gewesen. Aber ich habe mich dann dagegen entschlossen und habe so gedacht, ja, du kannst ja ein paar Monate nach Quebec gehen. Da sprechen die ja auch Französisch. Spoiler Alert. Ich war da, aber ich habe da nicht gelebt und ich habe auch erst recht kein Französisch gesprochen, weil die da alle Englisch reden können, sagen wir mal so. Nach meinem Auslandsaufenthalt war ich eigentlich noch verwirrter als vorher. Ich habe dann so gedacht, gut, weißt du was, du studierst Sonderpädagogik auf Lehramt. Das ist ein cooler, relativ sicherer Job. Meine Eltern wären damit glücklich und ja, das klingt doch nach einer sehr vernünftigen Sache. Das einzige Problem ist, dass ich Kinder nicht so wirklich mag. Ich habe zwar in der Grundschule gearbeitet und ich mochte auch die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe und so. Und ich bin auf Sonderpädagogik gekommen, weil ich auch viel mit Kindern mit Lernverzögerung gearbeitet habe. Aber letztendlich mag ich Kinder nicht genug, dass ich jeden Tag oder einen Großteil meines Lebens mit ihnen verbringen möchte. Und das war so eine Sache, die ich erst ganz spät realisiert habe. Ich habe gedacht, nee, du wirst jetzt Sonderpädagoge. Das ist sicher, das ist gut. Und die Arbeit in der Grundschule hat dir doch auch Spaß gemacht. Ja, hat sie auch zu einem gewissen Grad, aber wie gesagt, einfach nicht genug, als dass ich das wirklich so machen möchte. Ich habe mich dann auf Sonderpädagogik in mehreren Unis beworben und habe gedacht, ja, das läuft schon und habe mich dann noch so als Notfallplan, den ich aber eigentlich nicht ernst genommen habe, für die Uni Mainz beworben auf ein Englischstudium. Und eigentlich habe ich nie geplant, das wirklich zu studieren. Ich habe noch gedacht so, oh schade, dass ich dann eigentlich nichts mehr mit Englisch zu tun habe, aber naja. Ja, und dann wurde ich von sämtlichen Unis abgelehnt. Im Nachhinein bin ich so dankbar dafür. Mein NC war nämlich zu schlecht. Ich glaube, ich hatte einen NC von 2,7. Ja, und das hat halt einfach überall nicht gereicht. Ich war überall so 0,1, 0,2 zu schlecht. Und im Nachhinein denke ich einfach so, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat das nicht geklappt, weil ich wäre einfach unglücklich damit gewesen und hätte das Studium wahrscheinlich nach einem Jahr oder so abgebrochen. Ja, und dann habe ich irgendwie angefangen, Englisch zu studieren. Ich liebe Englisch. Diese Sprache macht mich einfach so glücklich. Und das war kein reines Englischstudium, sondern halt auch Kultur, Politik, Geschichte und so Englands. Alles über England. Das ist British Studies bei mir gewesen, beziehungsweise Anglistik. An meiner Uni konnte man auch Amerikanistik studieren. Aber ich habe Anglistik und Komparatistik dann studiert. Ich war mega happy mit dem Studium. Es hat super Spaß gemacht. Aber irgendwie ist mir dann auch relativ schnell bewusst geworden, dass das ein sogenanntes Taxifahrerstudium ist. Die Geisteswissenschaftler unter euch kennen diesen Witz, er ist alt wie sonst was. Aber im Prinzip ist es halt ein Studium, mit dem man alles und nichts machen kann. Es ist so ein Studium, das dir halt nicht einen klaren Job bringt. Weißt du, wenn du zum Beispiel Medizin studierst oder Jura studierst, dann ist ziemlich klar, dass du ein Arzt wirst oder ein Jurist. Das ist relativ eindeutig. Aber mit Geisteswissenschaften ist es halt so, dass du eigentlich fast überall landen kannst, aber gleichzeitig auch nirgendwo. Und wenn man sich da nicht ins Zeug legt, dann kann das manchmal ein bisschen schwierig sein. Ich sag mal so, man sollte schon Erfahrungen während des Studiums sammeln in Form von Praktika. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Auf jeden Fall hat sich dann bei mir eine erneute Angst so langsam gebildet. So, was mache ich denn, wenn ich in der Zukunft keinen Job finde oder nur schlecht bezahlte Sachen? Und ständig wurde einem von außen auch immer wieder nahegetragen, so, geh deinen Träumen nach. Wenn du deinen Job liebst, arbeitest du keinen Tag deines Lebens. Ja, schön. Wenn dein Traum aber so schlecht bezahlt ist, dass du dir Sorgen um deine Existenz machen musst, dann ist es auch schwierig. Und das war was, was mir so, so viel Angst gemacht hat. Gleichzeitig habe ich aber nebenher immer YouTube weitergemacht. Es war so eine Passion von mir, so eine richtige Leidenschaft, die ich einfach immer weiter spielen lassen habe, aber immer als Hobby. Und ich habe es nie so als potenzielle Arbeitsmöglichkeit angesehen. Es war für mich zu fern und ich fand meinen Content auch nicht Mainstream genug, als dass ich mir zutrauen könnte, dass ich davon irgendwann mal leben könnte. Ich habe dann auch während meines Studiums weitere Praktika gemacht und die haben eigentlich nur darin geendet, dass ich nach diesen Praktika gedacht habe, jupp, also das will ich auf gar keinen Fall machen. Wenn ich das machen muss, bin ich mega unglücklich. Also, versteht mich nicht falsch, das waren mega coole Praktika. Sie haben Spaß gemacht, aber halt nicht Spaß genug, dass ich mehr als ein paar Monate in dieser Branche auf diese Art und Weise arbeiten möchte. Und ich habe echt coole Praktika gemacht im Bereich Social Media, wo man sich so vorstellen kann, hey, wie kann ein Job noch cooler werden? Aber es hat mich irgendwie unglücklich gemacht. Und das war aber auch eine Erfahrung wert, herauszufinden, was einem dann nicht gefällt. Und ja, heute ist es irgendwie so passiert, dass ich so langsam in die Vollzeit-YouTube-Geschichte reingerutscht bin. Es hat sich irgendwie so ergeben. Und ich wünschte, mir könnte jemand so, oder mir hätte jemand gesagt, ja, das Leben ist aufregend, es ist verwirrend, es ist gruselig, nicht zu wissen, was passiert, aber es ergibt sich alles schon, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Es bringt nichts, wenn du auf der faulen Haut sitzt und zu Hause rumhockst und nichts tust und erwartest, dass daraus eine geile Karriere entsteht. Aber wenn du einfach immer die Augen offen hältst und während der Schulzeit, während des Studiums, generell einfach immer dich engagierst und Erfahrung sammelst, dann hilft das nicht nur für dein Resümee, also für deinen Lebenslauf, sondern hilft auch dir herauszufinden, was du möchtest und was du nicht möchtest. Diese Praktika könnte ich jetzt auch sagen, oh ja, das war verschwendete Zeit, weil ich das nicht machen möchte, aber im Gegenteil, es hat mir einfach so sehr geholfen, herauszufinden, dass ich das eben nicht möchte. Und ich denke, das ist total wertvoll. Und ich finde, es bringt nichts, wenn man am Existenzminimum lebt, weil man einen Job nachgeht, der zwar einen glücklich macht, aber wenn dadurch alles andere leidet, dann kann der Job noch so toll sein. Aber es bringt halt auch nichts, wenn du etwas machst, nur weil du vernünftig sein willst. Das geht auch nicht. Man muss versuchen, so eine Mischung aus auf das Herz und den Verstand hören zu finden. Und was mich auch so ein bisschen an unserer Gesellschaft stört, ist, dass einem immer wieder gesagt wird, oh, du bist in Mathe nicht gut, dann musst du Nachhilfe nehmen. Klar solltest du Nachhilfe nehmen, damit du damit durch die Schule kommst, aber was ist denn mit deinen Talenten? Warum achten wir so wenig darauf, unsere Talente zu fördern? Warum investieren wir nicht mal in das, was wir schon gut können? Weißt du, es gibt viele Menschen, die in vielen Dingen mittelmäßig sind. Aber es gibt nicht viele Menschen, die in was richtig, richtig gut sind. Ich meine, wenn du zum Beispiel echt tolle Geschichten schreibst, warum machst du dann nicht irgendwie einen VHS-Kurs oder so, der dein Storytelling aufpoliert? Wer weiß, vielleicht wirst du die nächste Bestselling-Autorin oder Autor. Ich meine, das sind halt so absurde Sachen, aber wenn man halt in was gut ist, warum fördert man das dann nicht? Und vielleicht noch so eine Sache, von der ich mir gewünscht hätte, dass sie mir mal jemand gesagt hätte, ist Networking. Networking ist so ein Begriff, der so ein bisschen oberflächlich klingt. Im Prinzip bedeutet das ja, dass man mit Menschen in Kontakt tritt, nur damit sie einem was bringen, beruflich gesehen. Aber es ist so viel mehr. Ich versuche zum Beispiel hier in Berlin auf so viele Veranstaltungen wie möglich zu gehen und neue Leute kennenzulernen und mit denen zu quatschen und so, weil du halt nie weißt, was sie dir bringen könnten. Erstens sind dadurch bei mir schon tolle Freundschaften entstanden und ich habe so inspirierende Menschen kennengelernt, mit denen ich nicht nur arbeitstechnisch zu tun habe, im Gegenteil, mit denen ich total viel privat erlebe, aber andererseits sind dadurch auch einfach Möglichkeiten entstanden. Kooperationen, die nur entstanden sind, weil ich die mal persönlich getroffen habe, die Menschen auf einer Veranstaltung oder Zusammenarbeiten, Jobs. Das sind alles Sachen, die nur entstanden sind, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und das gilt, glaube ich, auch nicht nur für meine Branche, sondern auch für alles andere. Wenn du einen neuen Job suchst, erzähl das allen Leuten, die du kennst. Wer weiß, wer an dich denkt, wenn er plötzlich von der neuen Stelle was hört. Oder auch, ich glaube, dass wir uns, vor allem wir Frauen, uns ganz oft manchmal nicht trauen oder uns nicht zutrauen, etwas zu tun, obwohl wir sehr wohl in der Lage sind, das zu tun. Manchmal muss man einfach mal Eier aus Stahl haben. Und manchmal muss man auch einfach sagen, okay, ich kann das vielleicht jetzt nicht, aber ich lerne es dann. Fake it till you make it. Und das machen eigentlich alle Erwachsenen. Und das ist sowas, was ich immer noch realisiere und immer noch dabei bin, das erst so langsam zu verstehen. Die Erwachsenen, die sogenannten Erwachsenen, sind selbst nicht erwachsen. Die tun nur so, als wenn sie ihren Scheiß zusammen hätten. Aber in Wirklichkeit hat keiner seinen Scheiß zusammen. Man wartet so darauf, so ja, dann in dem Alter bin ich erwachsen. Nein, du bist immer noch so ratlos wie vorher, nur irgendwie friemelst du dein Leben so hin und kriegst es dann doch irgendwie gebacken. Man tut halt einfach die ganze Zeit so, als wenn man wüsste, was man tut, aber eigentlich weiß keiner, was er tut. Ich glaube, ich möchte sagen, dass es okay ist, wenn du nicht weißt, was du möchtest. Ganz viele Menschen wissen nicht, was sie möchten, und das ist vollkommen normal und okay. Es ist okay, wenn du auch einfach mal innehältst, wenn du sagst, okay, ich weiß nicht genau, wie es weitergehen soll, ich fange jetzt einfach mal irgendein Studium an und in dem Semester orientiere ich mich neu und informiere mich und was möchte ich denn eigentlich machen. Es ist okay, wenn du dein Studium wechselst, ich habe meinen Bachelor, mein Beifach gewechselt zwischendurch. Es ist alles okay, das ist dein Leben und du kannst Entscheidungen treffen, wie du möchtest. Und wenn du jetzt diese Ausbildung machst, heißt es auch noch lange nicht, dass du die den Rest deines Lebens machst. Es gibt auch Tausende von Quereinsteigern. Das kann sein, dass du jahrelang irgendwas gearbeitet hast und dann plötzlich entscheidest, dass deine Karriere eine Wende haben soll und dass du dann auf einmal was komplett Neues machst. Wir lernen ständig und immer. Es hört nicht auf. Also es geht weiter. Und es ist alles okay. Es wird immer weitergehen. Du wirst deinen Weg finden. Ja, wer weiß, was ich in einem Jahr mache? Wer weiß, was du in einem Jahr machst? Vielleicht treffen wir uns wieder hier und stellen fest, dass doch alles anders kam als erwartet. Wenn ich an mein Leben denke von vor einem Jahr, da fing bei mir erst alles an. Da hat sich gerade alles bei mir krass geändert. Und auch diese Sache mit Leistungsdruck. Ich habe euch eben gesagt, ich hatte einen Abischnitt von 2,7. Naja, da war mir halt alles egal. Aber wenn dein Herz für irgendwas brennt, dann gibst du dir halt auch mehr Mühe. Und ich habe neben meinem ganzen Arbeitsstress dann auch einen Schnitt von 1,8 hinbekommen. Und für jemand, der immer mittelmäßig war, ist das schon so ein bisschen so. Ja, oder in meiner Bachelorarbeit. Ich muss ganz kurz angeben. Es wird sich kein Arsch dafür jemals interessieren, was ich in meiner Bachelorarbeit hatte. Aber ich hatte eine 1,3. Aber ist ja auch egal. Aber es wird sich kein Arsch für interessieren, weil ich jetzt einfach selbstständig bin. Trotzdem, weißt du was, ich bin richtig stolz drauf. Gut, so jetzt, nachdem ich kurz angegeben habe mit etwas, worauf ich stolz bin, was keine Idioten interessiert, möchte ich euch noch ein paar richtig süße Kommentare vorlesen, die ich von euch bekommen habe, weil ihr so harte, süße Schweine seid, ich sterbe. Ich habe nämlich zum Beispiel einen Kommentar bekommen von jemandem namens Die Pauli und sie hat Folgendes geschrieben. Ich finde, du kannst gerne weiter crazy sagen. Ich sag das auch immer. Und das finde ich sehr, sehr beruhigend, denn ich bin mir nicht sicher. Leute, also ihr skriptet ja hier nicht, ne? Das kommt alles frei Schnauze. Ich hoffe, ich mache nicht zu viele Grammatikfehler. Je öfter ich mir meine eigenen Podcasts anhöre, um nochmal zu kontrollieren, ob das jetzt gerade peinlich war, was ich da raushaue oder nicht, desto mehr fallen mir meine fehlenden Worte. Manchmal fehlt so ein Satzteil einfach. Das ist schon ein bisschen problematisch, aber wenn ihr sagt, ich darf so Wörter wie crazy weiterhin verwenden, dann hilft das schon. Und ich glaube, ich kann es einfach, dieses Denglisch, es ist so in meinem Blut verankert, ganz furchtbar, sehr lustig. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren auf Twitter mal geschrieben, wie bescheuert ich das finde, wenn Leute sagen, das ist nice. Also wenn Leute das Wort nice benutzen. Und jetzt bin ich so jemand, der das selbst macht. Ich sag nicht nur nice, ich sag sogar crazy. Was ist das für ein Slife? Es tut mir leid. Dann habe ich einen richtig süßen Kommentar von das Mienchen bekommen. Und sie hat Folgendes geschrieben. Also, liebe Inka, erstmal möchte ich dir sagen, wie toll deine Pilotfolge war und ich es kaum abwarten kann, bis die nächste online geht. Diese 18 Minuten waren wirklich eine kleine Erholung. Im Bett zu liegen und deiner Stimme zu horchen, ist wie ein Flashback in vergangenen Übernachtungspartys mit Freundinnen. Man kann dabei so richtig die Seele baumeln lassen. Ich freue mich so auf dieses Format. Oh mein Gott, Leute. Ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich über so Kommentare freue. Ich weiß, das ist gerade so ein bisschen so, als wenn ich mir selbst einen runterholen würde, live vor euch, weil ich Kommentare vorlese, die mich loben. Aber das ist einfach so ein schönes Gefühl, Leute, weil ich freue mich so über diesen Podcast, ja? Und wenn ihr euch darüber freut, dann ist es einfach so, als wenn ich mich hoch 10 freuen würde, weil stellt euch mal vor, ich fände das alle kacke, was ich hier mache. Dann wird sich das ja keiner anhören und dann kann ich mich alleine so freuen, so viel ich will, dann ist es ja quasi umsonst gemacht. Aber wenn ihr das gut findet, wow, ich könnte einfach mit einem Dauergrinsen durch die Gegend laufen. Und ich habe auch so viele Kommentare bekommen, die gesagt haben, dass sie meine Stimme schön finden und boah, da war bei mir alles vorbei. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich über so einen Kommentar freue, weil ich meine, man härtet so ein bisschen, also es klingt schon wieder so arrogant, Leute, ne? Aber man kriegt ja auf YouTube zum Beispiel sehr viele Kommentare. Und da gibt es dann auch vor allem von den Jüngeren vielleicht viele, die sagen, oh, Inka, du bist hübsch. Und ich denke mir so, bestimmt. Und man härtet irgendwie so ab, ne? Oder wenn irgendjemand was sagt so, oh, das war lustig, dann das finde ich noch mal krasser so. Da denke ich mir schon so mehr so, jemand fand mich lustig. Weil das kommt vielleicht ein bisschen daher, dass meine Schwester mir jahrelang gesagt hat, wie unlustig ich bin. Ich bin auch oft unlustig, es tut mir ein bisschen leid. Egal, ich schweife gerade schon wieder voll ab. Auf jeden Fall, das sind so Sachen, da härtet man ab. Aber wenn jemand mir ein Kompliment für meine Stimme gibt, da geht mir einer ab, Leute. Das ist einfach so, ich kann ja gar nichts für meine Stimme. Aber wenn jemand meine Stimme lobt, ja, oh Gott, Leute, ich höre jetzt auf zu reden. Ich freue mich schon total auf eure Kommentare zu dieser Folge. Schreibt mir gerne auf Instagram unter meinem Foto, was ich heute zu diesem Thema poste. Ich werde dann ein paar Kommentare ausgewählt in der nächsten Folge dann wieder vorlesen. Ihr könnt mir auch gerne an die E-Mail-Adresse schreiben, die ich euch in die Infobox packe. Auf Instagram heiße ich @einfachinka zusammengeschrieben. Und ich liebe das. Es ist so toll. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was für Folgen ihr haben möchtet. Ihr könnt dann einfach einen Satz formulieren. Was, wenn, bla bla bla. Und vielleicht kommt euer Wunsch ja mal dran. Das wird bestimmt cool. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch eine Bewertung da lassen, wenn diese Folge denn auf iTunes hochgeladen wird. Das hilft natürlich total. Und gebt mir auch nochmal Feedback. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. glaubt an euch, ihr seid stark, ihr seid cool, ihr seid badass und macht euch nicht so viel Stress. Das mache ich schon für uns alle zusammen. Okay? Okay.